Deutschlandfunk Nova. Update.
Hurrikan Irma hat sich am Wochenende von Kuba aus weiter nach Norden hochgedreht. Letzte Nacht wütete der Sturm über weiten Teilen von Florida und sorgte vielerorts für schwere Überschwemmungen.
Search and Rescue is number one and then restoring power.
Rettungsarbeiten stehen an erster Stelle und dann die Stromversorgung. Mancherorts hatten wir den Strom abgeschaltet, um Schäden zu vermeiden. Wir hoffen, dass das jetzt schnell geht.
Sagt Elaine Duke vom US-Heimatschutzministerium. Die Folgen von Hurrikan Irma sind das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Mit Urgewalt ist Irma in Florida auf Land getroffen, hat Bäume ausgerissen, Stromleitungen runtergerissen und Dächer abgedeckt. Teile von Miami stehen unter Wasser. Insgesamt ist bis jetzt von 4 Toten die Rede. Alles in allem scheint es aber erstmal so, dass die schlimmsten Befürchtungen in Florida nicht eingetroffen sind. Aus den USA berichtet unser Reporter Martin Ganselmeier.
Florida hatte vielleicht noch Glück im Unglück, denn Irma hielt sich länger als erwartet an der Nordküste Kubas auf und wurde dort von einem Hurrikan der Kategorie 5 auf Kategorie 3 abgebremst. Außerdem bewegte sich das Auge von Irma entlang der Westküste von Florida und nicht entlang der bevölkerungsreicheren Ostküste mit den Großstädten Miami und Fort Lauderdale. Dennoch rechnen die Versicherungen schon jetzt mit Schäden bis zu 50 Milliarden Dollar.
Inzwischen hat sich Irma abgeschwächt und wurde zu einem Tropensturm heruntergestuft. Viele Menschen harren aber trotzdem weiter in Notunterkünften aus. In einigen Städten in Florida herrscht außerdem eine Ausgangssperre. Die Behörden wollen erstmal noch keine Menschen auf den Straßen sehen. Der Bürgermeister von Miami-Dade, Carlos Jimenez.
Unsere Teams können so anfangen, Trümmer wegzuräumen und Straßen frei zu machen. Einsatzkräfte können sich um Notfälle kümmern, ohne sich um zusätzlichen Verkehr zu sorgen. Bleiben Sie im Inneren, es gibt keinen Grund, draußen zu sein.
In Florida sind insgesamt fast 6 Millionen Menschen nach dem Sturm von der Stromversorgung abgeschnitten. Das sind mehr als die Hälfte aller Haushalte dort. Neben den Schäden, die Irma angerichtet hat, sorgen auch Plünderer und Einbrecher für Probleme. US-Medien berichten von Überfällen und Einbrüchen. In Miami hat die Polizei fast 30 mutmaßliche Plünderer festgenommen. Während in den USA das ganze Ausmaß der Sturmschäden noch nicht absehbar ist, kommen inzwischen neue Informationen aus Kuba, wo der Sturm vorher durchgezogen ist. Dort sollen laut den Behörden mindestens 10 Menschen durch Irma getötet worden sein. Unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann weiß mehr.
Besonders katastrophal ist die Situation in den Provinzen in der Insel Mitte, wo der Wirbelsturm zuerst auf Land traf. Dort sollen nach Angaben kubanischer Medien einige Dörfer komplett zerstört sein. Die Schäden in der Landwirtschaft sind immens. Die bereits vor dem Hurrikan marode Infrastruktur der kommunistisch regierten Insel hat durch die extremen Winde von mehr als 250 Kilometern pro Stunde und die heftigen Regenfälle stark gelitten.
Irma hat die Region mehrere Tage in Atem gehalten. Letzte Woche Mittwoch war der Hurrikan schon in San Martin und Barbuda auf Land getroffen und hatte auf den Karibikinseln enorme Schäden angerichtet. Später zog er auch durch die Dominikanische Republik und das bettelarme Haiti. Insgesamt sind durch den Hurrikan bis jetzt mindestens 40 Menschen getötet worden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Irma ist auch Thema im Netz, selbst politisch. Justine Soul kommentiert auf der Facebook-Seite vom Spiegel: Das Beste, was sie jetzt tun können, ist beten, sagt Gouverneur Rick Scott. Oder wie wäre es mal mit einem Präsidenten wählen, der nicht so tut, als ob es den Klimawandel nicht geben würde? Und Heimkehrer schreibt auf tagesschau.de: Ich hoffe nur, dass die internationale Gemeinschaft Trump jetzt sitzen lässt auf seinen Trümmern. Dann denkt er vielleicht nochmal über den Ausstieg aus dem Klimaschutz nach. Peter Harald Önix meint dagegen bei Spiegel: Mit Obama wäre das natürlich nicht passiert. Kofi Levermann kritisiert die Berichterstattung. Irma ist nur noch Kategorie 1. Der Mediensturm ist größer als der Sturm selbst. Und Xerxes64 schreibt auf tagesschau.de: Nur zur Info, Hurrikan Harvey traf mit Kategorie 5 auf Texas und Irma ebenso stark auf Kuba. Im Vergleich dazu erlebt Florida ein Tropenstürmchen. Alternativ sieht das ähnlich. Barbuda ist komplett ausgelöscht, Kuba stark in Mitleidenschaft gezogen, aber das Gejammere über die Auswirkungen von Irma in den USA ist nicht mehr zu überbieten. Da wird über jede umgeknickte Palme ein Zirkus gemacht.
Was sonst noch wichtig war?
In der Türkei sind wieder deutsche Staatsangehörige festgenommen worden. Das Auswärtige Amt sagt, dass es konkrete Anhaltspunkte gebe, dass ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sei. Warum, ist unbekannt. Das Ganze soll am Wochenende in Istanbul passiert sein. Martin Schäfer vom Auswärtigen Amt.
Es kann jeden treffen, der in die Türkei einzureisen gedenkt. Und man versieht sich keiner Gefahr und plötzlich ist man in einem türkischen Gefängnis.
Eine der beiden festgenommenen Personen ist den Angaben zufolge inzwischen wieder frei, darf aber nicht ausreisen. Im Prozess um den Mord an einer Studentin in Freiburg hat der Angeklagte gestanden. Er hat ausgesagt, dass er betrunken und bekifft am Fluss spazieren war, dort die 19-Jährige vom Rad gestoßen, sie mit einem Schal gewürgt und danach auch sexuell missbraucht habe. Die Studentin war bewusstlos und ertrank, weil der Angeklagte sie anschließend in den Fluss legte. Der Täter war 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er sagt, dass er aus Afghanistan kommt. Nicht nur seine Herkunft ist unklar, sondern auch sein Alter. Er hatte erst behauptet, minderjährig zu sein. Er hat aber auch schon zugegeben, dass das nicht stimmt. Vom Alter hängt auch die Strafe ab, die er bekommt. Der Fall in Freiburg hatte für großes Aufsehen gesorgt, auch deshalb, weil der Angeklagte schon in Griechenland wegen einer Gewalttat verurteilt worden war. Das hatten die deutschen Behörden aber nicht gewusst. In Norwegen wird heute ein neues Parlament gewählt. Dann entscheidet sich auch, wer in Zukunft das Land regiert. Zurzeit regiert die konservative Erna Solberg als Ministerpräsidentin gemeinsam mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei. Dieses Bündnis wollen die Sozialdemokraten ablösen. Ihr Spitzenkandidat ist Jonas Gahr Støre.
Als Regierungschef will ich Norwegens Gesellschaft großzügiger machen, nicht härter. Grüner statt grauer, wärmer statt kälter. Norwegen soll eine anständige Gesellschaft sein, keine geteilte.
Bis vor ein paar Wochen hatte Støre auch noch im Wahlkampf die Nase vorn. Inzwischen ist das Rennen aber wieder offen. Unser Reporter Carsten Schmiester berichtet.
Sozialdemokraten und Konservative liegen laut letzten Umfragen Kopf an Kopf bei etwa 25%. Kleine Parteien wie die Grünen, die Sozialisten, die Liberalen oder die Christdemokraten könnten am Ende entscheiden, wer die nächste Regierung Norwegens bildet, von der bisher nur eins fast sicher feststeht, dass es wieder eine Minderheitsregierung wird.
Abstimmen können die Norweger noch bis heute Abend um 21 Uhr. Weil die Wahlzettel alle von Hand ausgezählt werden, ist noch unklar, wann es die ersten Ergebnisse geben wird. Laut Menschenrechtlern sterben weltweit tausende Menschen, weil sich Länder nicht an ein Rüstungsabkommen halten. Der Vertrag über den Waffenhandel verbietet Waffenverkäufe, wenn das Risiko besteht, dass damit Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Organisationen wie Amnesty International werfen unter anderem Großbritannien und den USA, aber auch Deutschland vor, etwa nach Saudi-Arabien Waffen zu liefern und dadurch Konflikte wie im Jemen zu verschärfen. Seit heute läuft eine Staatenkonferenz zum Thema Waffenhandel, die bis Freitag geht.
Was noch wichtig wird.
Der UNO-Sicherheitsrat stimmt am Abend über neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea ab. Die USA wollen, dass die Vereinten Nationen ein Ölembargo gegen Nordkorea verhängen und dem Land Textilexporte verbieten. Mehr von unserem Reporter Jan Bösche.
Die USA wollen Diktator Kim Jong-un direkt treffen. Seine Vermögen sollen eingefroren werden und er selbst nicht mehr reisen dürfen. Präsident Trump drohte in der vergangenen Woche Nordkorea wieder. Militärische Aktionen seien auf jeden Fall eine Option. Aber nichts sei unabwendbar.
China hat heute noch einmal alle Seiten zur Mäßigung aufgerufen. Der chinesische Außenminister sagte, der nukleare Abbau sollte mit friedlichen und diplomatischen Mitteln erreicht werden. Im britischen Parlament steht am Abend das Brexit-Gesetz zur Abstimmung. Dabei geht es um die Übernahme von rund 12.000 EU-Gesetzen in britisches Recht nach dem Brexit im März 2019. Kritiker sagen, der Entwurf gebe der Regierung zu viele Möglichkeiten, Gesetze ohne Einfluss des Parlaments zu verändern. Brexit-Minister David Davis macht aber Druck. Er sagt, eine Stimme gegen das Gesetz sei eine Stimme für einen chaotischen Austritt aus der EU.
Und sonst in der Welt?
Polen will wegen der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von Deutschland entschädigt werden. Diese Haltung ist nicht neu. Jetzt hat das polnische Parlament sie aber nochmal bestätigt. Das Parlament hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und das kommt zu dem Schluss, Polen habe zwar 1953 in einem Beschluss auf weitere Entschädigungen verzichtet, das sei aber nur passiert, weil es Druck von der Sowjetunion gegeben habe. Damit sei der Beschluss verfassungswidrig. Außerdem habe er sich nur auf die DDR bezogen. Die polnische Regierung fordert schon länger Geld von Deutschland. Die Bundesregierung sagt, dass Deutschland Polen nach dem Krieg schon Geld gezahlt habe und dass Polen 1953 offiziell auf Kriegsreparationen verzichtet habe. In Myanmar gibt es seit Wochen wieder heftige Kämpfe zwischen Armee und Rohingya-Rebellen. Viele Menschen sind deshalb wieder auf der Flucht. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat neue Zahlen vorgestellt und spricht mittlerweile von einem Exodus. Fast 300.000 Menschen sollen in den letzten 4 Wochen Myanmar verlassen haben. Jeden Tag sollen Zehntausende dazukommen, die über die Grenze ins Nachbarland Bangladesch fliehen. Der Grund für die Massenflucht sind neue Kämpfe zwischen Aufständischen der muslimischen Minderheit Rohingya und dem Militär von Myanmar. Die Armee soll unter anderem ganze Dörfer niedergebrannt haben. Die Rohingya sind staatenlos. Sie leben in Myanmar. Der Staat akzeptiert sie allerdings nicht und stellt ihnen keine Pässe aus. Auch Bangladesch will sie nicht haben. Die Universität Cambridge in Großbritannien erlaubt jetzt Laptops und Tablets in Prüfungen, weil die Handschrift der Studenten so schlecht geworden ist. Nach einem Bericht des Daily Telegraph hatten sich die Prüfer beschwert. Teilweise mussten Studenten in den Sommerferien zurück an die Uni, um dort ihren Prüfern ihre Antworten vorzulesen, weil die sie nicht entziffern konnten. Lehrende in Cambridge vermuten, dass das Handschriftproblem aus dem Studentenalltag kommt. Denn auch in Vorträgen und überall anders schreiben sie mit Laptop und Tablet und nicht mehr mit der Hand. Außer in Prüfungen, was dann entsprechend aussieht. Der Abschied von der Handschrift wird in Cambridge von den einen begrüßt, von den anderen kritisch gesehen. Verfechter der Handschrift trauern um eine jahrhundertealte Tradition in Cambridge. Sie argumentieren, dass durch das Schreiben per Hand mehr im Gedächtnis bleibt. Die Befürworter sagen, dass auch die Unis mit der Zeit gehen müssten und viele gute Texte in England würden auf Laptops geschrieben.
Wissensnachrichten.
Auf dem Meer ist ganz schön viel los. Etwa 90% des weltweiten Warenverkehrs ist per Frachtschiff unterwegs. Rund 40.000 Handelsschiffe schippern regelmäßig über die Ozeane, schätzt das Umweltbundesamt. Das macht sich auch im Klima bemerkbar. Der Schiffsverkehr beeinflusst, wie oft es über dem Meer blitzt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Wie kommen die Wissenschaftler aus den USA drauf?
Die haben sich das Worldwide Lightning Location Network angeschaut. Das ist so eine Datenbank, da werden aus aller Welt Daten darüber gesammelt, wo und wie oft es blitzt. Mhm. Und aus diesem Verzeichnis haben die Forscher sich die Blitzmuster der letzten 12 Jahre über dem Ozean angeschaut. Und dabei sind ihnen Muster aufgefallen. Also in dieser Studie gibt es Karten dazu, die zeigen, dass es so auf ganz schmalen, geraden Strecken über dem Meer besonders viel blitzt.
Und das sind dann die Schifffahrtsrouten?
Genau, also über einer der am meisten befahrenen Schiffsrouten, die führt so quer durch den Indischen Ozean, dort blitzt es laut Studie fast doppelt so oft wie an Orten, wo keine Schiffe langfahren. Und wie viel es blitzt, ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig, zum Beispiel von den Temperaturen. Die Wissenschaftler sagen aber, allein mit Wetterveränderungen kann man diese Blitzmuster nicht erklären.
Okay, womit dann? Also haben die Wissenschaftler eine Erklärung dafür, warum Schiffsverkehr Blitze beeinflusst?
Haben sie, ja. Das hängt mit dem Feinstaub zusammen, den die Schiffsmotoren in die Luft pusten. Um diese Staubkörnchen herum bilden sich dann eben winzige Wassertröpfchen und die steigen hoch in die Atmosphäre und gefrieren da. Und wenn diese Eiskristalle sich dann aneinander reiben, dann entsteht elektrische Spannung, also in der Wolke, und die entlädt sich dann irgendwann als Blitz. Das heißt, je mehr Staub, desto mehr Eiskristalle und damit auch mehr Blitze.
Wie ist es dann auf dem Festland? Da ist ja eigentlich noch viel mehr Verkehr als auf dem Meer. Blitzt denn beispielsweise über Autobahnen dann mehr?
Nein, das kann man nicht so wirklich übertragen. Auf dem Festland sind die Luftbewegungen ein bisschen komplexer als über dem Meer. Zum Beispiel kühlt es da in der Nacht stark ab, am Tag heizt sich die Luft auf und dann gibt es eben so geografische Feature wie Berge, Flüsse und Seen. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Variationen als über dem offenen Meer, wo sich die Temperatur eben nicht so schnell verändert.
Von Blitzen über dem Meer kommen wir jetzt zu Geistesblitzen, die man auch direkt aufs Papier bringen kann, auch ohne, dass man dafür einen Stift in die Hand nehmen muss.
Ja, Forscher aus Graz in Österreich haben nämlich ein System entwickelt, mit dem man Musik komponieren kann, nur mit Gedankenkraft. Dafür haben sie eine Schnittstelle benutzt, die die Hirnsignale direkt auf einen Computer überträgt. Brain Composer nennen sie das System. Testpersonen bekamen dafür eine Haube aufgesetzt. Dann mussten sie sich einen Bildschirm mit Symbolen anschauen und sich dann genau auf das Zeichen konzentrieren, das sie gerade brauchten.
Und brauchte man jetzt dafür eine musikalische Vorbildung?
Ja, klar, also die mussten natürlich Noten lesen können. Der Brain Composer ist eigentlich vergleichbar mit anderen Systemen, bei denen man zum Beispiel Texte mit Gedankenkraft schreiben kann. Mhm. Nur zeigt der Bildschirm eben Noten, Pausen und Akkorde statt Buchstaben. Und die Forscher sagen, die Teilnehmer konnten schon nach einem kurzen Training komponieren und die Musik spielen.
Klingt ehrlich gesagt nach einer lebenswichtigen Erfindung.
Naja, also dieses Komponieren mit Gedankenkraft war jetzt schon eher eine Spielerei. Normalerweise entwickeln die Wissenschaftler Systeme, die Menschen mit Behinderung helfen sollen.
Jetzt noch was Kulinarisches. Sushi zum Frühstück, ist in Japan jetzt nicht ungewöhnlich, aber das ändert sich gerade.
Genau, vor allem in den Großstädten essen immer mehr Leute morgens westlich, sprich Brot. Heute essen die Japaner nicht mal halb so viel Reis wie noch in den 60er Jahren und das macht eben den Reisbauern Probleme. Und Forscher der Universität Hiroshima wollen etwas dagegen tun. Sie haben eine Methode entwickelt, wie man Backwaren aus reinem Reismehl herstellen kann.
Aus Reismehl kriegt man da wirklich Brötchen hin?
Ja, das Problem mit Reisbrot ist oft, dass es bröselig ist. Deswegen wird häufig Weizengluten hinzugefügt und das vertragen eben viele Leute schlecht. Die Lebensmittelforscher sagen aber, das muss nicht sein. Wenn die Stärke im Reismehl gut erhalten bleibt, dann kann man daraus durchaus fluffige Brötchen backen. Mhm. Und die japanischen Forscher glauben, dass sie mit ihrer Entwicklung auch den westlichen Markt erobern können.
Vielen Dank, Jenny Rieger.
Wetter.
In der Nacht im Westen und an der Nordsee viel Regen, sonst eher locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 6 Grad. Der Tag morgen startet wieder mit vielen Wolken und Schauern. Nach Osten lässt der Regen nach und es zeigt sich auch mal die Sonne bei 14 bis 20 Grad. In den Bergen und an der See kann es ganz stürmisch werden. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.